SRF 1.
SRF 1, es ist 17:30 Uhr.
Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Wir beschäftigen uns heute gerade mit ein paar Gerichtsfällen. Die Schweiz hat heute den Prozess gegen einen der grössten Wirtschaftsbetrüger in der Zentralschweiz angefangen. Hohe Gefängnisstrafen sind gefordert. Das Zug hat einen Mann vor 4 Jahren 2 Frauen umgebracht. Das Gericht hat jetzt entschieden, es sei mehrfacher Mord gewesen, nicht Totschlag. Und in Nidwalden kommt der Majorzvorschlag der jungen CVP grünes Licht über vom Gericht. Das Wetter morgen ist wechselhaft bei rund 14 Grad. Am Mikrofon ist Miriam Mattis. Vor dem Strafgericht Schweiz wird seit dem Morgen einer der grössten Wirtschaftsbetrugsfälle verhandelt. Es geht um die Firma IPCO, die mit Devisengeschäften rund 125 Millionen Franken ergaunert hat. Betroffen sind Hunderte von kleineren und grösseren Investoren, unter ihnen auch die Firma Victorinox. Der Hauptanklagte ist nicht zum Prozess erschienen. Er ist wegen gesundheitlicher Probleme dispensiert. Erschienen sind aber die beiden Mitanklagten. Der Dario Pelosi verfolgt für uns den Fall der Schweiz. Dario Pelosi, wie ist das überhaupt möglich, einen solchen Prozess durchzuführen, wenn der Hauptanklagte gar nicht rum ist?
Das hat sich das Gericht auch müssen fragen. Und zwar haben wir müssen entscheiden über die Dispens, ob die rechtens ist. Man hat dann versucht, zu schauen, ob man den Prozess weiterführen. Der Staatsanwalt Frederik Schöni hat schlichtwegs von dem nichts gehabt, wenn er gesagt hat, das sei System, das Ganze.
Ich kann Ihnen einfach nur sagen, dass der Beschuldigte bereits in einem anderen Verfahren ähnliches Verhalten dargelegt hat.
Das Gericht hat dann gefunden, die Dispens sei richtig, nicht zuletzt, damit man den Prozess überhaupt weiterführen kann. Und so ist es gekommen, dass im Kantonsratssaal dann rund 1 Dutzend Zuschauer gewesen sind, 6 Parteien von Betroffenen und eben die beiden Mitbeschuldigten mit ihren Anwälten.
Beim Fall redet man ja von einer Betrugssumme von 125 Millionen und von über 600 Geschädigten. Ist jetzt von Seite der Staatsanwaltschaft noch mehr ausgekommen als das?
Also der Staatsanwalt Frederik Schöni, der hat versucht, das ganze Konstrukt ein bisschen aufzuzeigen, wie die Firmen ineinander verflochten gewesen sind. Er selber hat bei dem IPCO-Fall von 1000 Geschädigten geredet, von 150 Bundesordnern gefüllt, sagt von 7 Jahren, wenn ein Untersuchungsrichter praktisch vollamtlich daran gearbeitet hat. Und er hat auch versucht aufzuzeigen, wie die IPCO funktioniert hat, also dass man da versucht hat, Kundengelder abzuluchsen, indem dass man sie immer wieder angerufen hat. Die haben wir dann im Ausland gewaschen und dann hat man die wieder zurückgeführt. Aber man hat natürlich mit dem keinen Devisenhandel betrieben, also keine Fremdwährungen eingekauft, sondern das Ganze nach der unter den Verkäufen verteilt. Und vor allem eben die Hauptbeschuldigten haben sich da grosse Tranchen selber in die eigene Tasche gesteckt. Er hat dann auch den Hauptbeschuldigten als klaren Drahtzieher dargestellt, der das Firmenkonstrukt aus dem Hintergrund kontrolliert hat. Bei den Mitbeschuldigten, dort hat er gefunden, es könne ja fast nicht sein, dass die von dem Betrug nichts gewusst haben. Und die haben vermutlich einfach bewusst weggeschaut. Und im Strafantrag hat er jetzt vor rund einer halben Stunde erwähnt, dass er eigentlich für den Hauptbeschuldigten 7 Jahre Haft verlangt, plus eine Geldstrafe. Für die mitbeschuldigte Frau 18 Monate bedingt und für den mitbeschuldigten Mann dann 24 Monate bedingt plus eine weitere Geldstrafe.
Was sagt jetzt die Verteidigung zu diesen happigen Vorwürfen? Sie redet ja im Namen des Hauptangeschuldigten, der gar nicht rum ist.
Die Verteidigung, der Verteidiger Martin Steiner, der ist noch nicht dran gewesen. Er hat aber angedeutet, dass er die Stoßrichtung, an dieser Stoßrichtung festhalten will, wo der Prozess am Morgen schon angefangen hat. Und dort hat er nämlich gesagt, es sei einen Verfahrensfehler gegeben, damals bei der Ausschaffung vom Hauptbeschuldigten aus Argentinien. Er hat das so erklärt.
Also, die Verteidigung vertritt die Ansicht, dass der argentinische Auslieferungsentscheid, der Sachverhalt, der dort bewilligt wurde, ist, im Anklagesachverhalt nicht enthalten ist und hat das zur Folge, dass man eigentlich hier auf die Anklage gar nicht dürfte eintreten. Das Gericht hat das Ganze offen gelassen, hat noch nicht entschieden, sondern wird im Rahmen von der Urteilsberatung nachher auf den Einwand noch eingehen. Die Verteidigung wird selbstverständlich an dieser eingangs gebrachten Argumentation festhalten.
Also wie der Hauptverteidiger dann wird argumentieren und seine Nebenverteidigung von den Mitbeschuldigten, das wird man dann eben vermutlich morgen sehen.
Gut, dann reden wir noch eben über die 2 Mitangeschuldigten, die heute vor Gericht erschienen sind, der 44-jährige Mann und der 40-jährige Frau. Was spielen sie für eine Rolle in diesem Betrugsfall?
Die mitbeschuldigte Frau, die hat sich schockiert gezeigt, dass sie überhaupt vor Gericht ist. Sie hat zwar gesagt, sie sei naiv gewesen, sie habe aber eigentlich nichts von dem Betrug gewusst gehabt. Und eine kleine ähnliche Scharte hat auch der mitbeschuldigte Mann geschlagen. Er hat zwar Fehler zugegeben, hat aber ebenfalls bestritten, von dem Betrug eigentlich in dem Sinn gewusst zu haben, hat gewisse Delikte aber auch zugegeben, dass er die gemacht hat. Sie haben beide dann betont, sie seien praktisch dem Hauptbeschuldigten eine Art hörig gewesen. Markante Aussage hier, der Hauptbeschuldigte und Eibko, das sei so eins gewesen. Und da hätte man sich dem Ganzen nicht können entziehen, das sei so eine dominante Person gewesen.
An Prozess auf Schweiz sind ja auch die Geschädigten eingeladen worden. Eben insgesamt gegen die 1000. Wie viele von ihnen sind gekommen und haben sie auch etwas gesagt?
Es sind sechs Parteien gewesen, wo gewisse Rechtsanwälte verschiedene Geschädigte vertreten haben. Im Moment laufen gerade Plädoyers von diesen Privatklägern. Ich hatte so den Eindruck gehabt, von diesen privat Betroffenen, die haben das relativ gefasst genommen. Die haben einfach vor allem wollen, dass der ganze Prozess jetzt endlich ein Ende findet und endlich ein Urteil kommt. Und eine Frau hat das relativ gut zusammengefasst.
Wir warten ja schon lange. Wir sind effektiv geschädigt. Wir haben etwa 500.000 verloren dort. Und es sollte eigentlich zu einem Ende kommen, bin ich der Meinung, bevor es noch ganz verjährt ist alles, oder?
Aber jetzt eben muss man auf Plädoyers warten von den Privatklägern, ob die sich dem Staatsanwalt anschliessen oder nicht.
Sie sagen, der Prozess der ist ja noch am Laufen. Wie geht es denn jetzt weiter?
Jetzt gibt es die Plädoyers von den Privatklägern. Nachher wird die Verteidigung das Recht haben, dann ihre Sichtweise darstellen. Dann wird es verschiedene Repliken geben. Inwiefern man wenn mit einem Entscheid kann rechnen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.
Das sind die Informationen von Dario Pelosi, der an den Gerichtsverhandlungen in der Schweiz dabei ist. Die Form von Wirtschaftskriminalität, der sogenannte Anlagenbetrug, kommt besonders viel Aufmerksamkeit über, weil häufig eben auch viele Kleinsparer geschädigt werden. Wie die Betrüger vorgehen und wie man sich vor ihnen könnte schützen, das weiss der Peter Gosonde von Baar. Er beschäftigt sich schon seit 30 Jahren mit der Thematik, knapp 20 Jahre davon als Staatsanwalt im Kanton Zürich. Jetzt ist er selbstständig und doziert unter anderem auch an der Hochschule Luzern. Der Beat Vogt hat mit dem Peter Gosonde geredet.
Peter Gosonde, der Fall von IPCO, der jetzt verhandelt wird, der macht einem den Eindruck, das funktioniert relativ simpel. Da hat jemand Devisengeschäft versprochen, hat gute Gewinne versprochen und hat unter dem Strich ein Fantasiegebilde aufgebaut. Ist es so einfach, wie es scheint?
Leider ist es sehr einfach. Das sehe ich seit über 30 Jahren. Das Schema oder Modus operandi ist immer etwa gleich. Man sucht eher unerfahrene Kleinanleger, wo man sagt, ich kann zum Beispiel Devisenhandler, ich bin Devisenhändler, ich bin besser als die anderen und bei mir kannst du mit relativ kleinem Risiko oder ohne Risiko kannst du bei mir viel mehr verdienen als zum Beispiel bei einer Bank.
Und das funktioniert auch schon seit Jahren, dass man so Versprechungen glaubt?
Leider, es gibt so einen Spruch, Gier frisst Hirn. Also jeder meint, er könne mit wenig Risiko mehr Geld machen oder wette mehr Geld machen. Das ist jetzt gerade heute auch wieder aktuell, wo wir sehr tiefe Zinsen haben, die teilweise nicht einmal die Inflation kompensieren. Also Leute suchen Alternativen und wenn einer kommt und ihnen Alternativen verspricht, dann glauben sie das als schaurig gern.
Und müssen denn die Firmen oder die Leute, die einem das vermitteln, auch speziell gut vorgehen?
Gut, sie sind gute Verkäufer, wobei oftmals sind das Vermittler, die Kunden akquirieren, die selber vom Geschäft nichts verstehen. Das könnten ganz so gute Autohändler sein, aber sie haben eine gute Überzeugungskraft und sie haben vor allem immer vor sich liegen auch ein Argumentarium. Also jeder Verkäufer weiss, was so die üblichen Bedenken von einem Kunden sind und haben auf jede Frage oder jeden Einwand haben sie natürlich auch ein Argument.
Wie kann denn der Kleinanleger, der nicht Erfahrung hat mit so Sachen, das überhaupt merken? Wie kann er den Unterschied machen?
Es sind zwei Sachen eigentlich. Erstens mal, man soll kein Geschäft machen mit Unbekannten, nach Möglichkeit. Man soll kein Geschäft machen, wo man selber nicht wirklich versteht. Also wenn man nicht genau verstanden hat, um was es geht, soll man die Hände davon lassen. Und das Wichtige ist eigentlich, was ich immer sage, das ökonomische Prinzip. es gibt keine hohen Gewinne ohne hohes Risiko. Wenn einer sagt, bei uns gibt es praktisch kein Risiko, nur Gewinn, dann kann man sagen, der lügt.
Jetzt ist ja bei der Firma IPCO zum Beispiel auch eine grosse bekannte Firma, nämlich die Victorinox, reingeht. Da würde ich mir als Kleinanleger sagen, ja, wenn sogar so eine Firma reingeht, dann habe ich ja überhaupt keine Chance gehabt.
Nein, da bin ich nicht ganz einverstanden. Es ist zwar eine grosse Firma und eine anerkannte Firma, aber Victorinox, das sind keine Finanzspezialisten, das sind Spezialisten in der Produktion, in der Herstellung von Messen und dort sind sie genial. Heisst aber nicht, dass der Firmenchef etwas von Finanzgeschäften versteht. Also er ist genau gleich verdrahtet als Person, wie vielleicht jeder andere Kleinanleger auch. Der einzige Unterschied ist dort, dass er vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, fachkundigen Rat einzuholen und das möglicherweise nicht gemacht hat.
Jetzt gibt es auf der einen Seite die Finanzgeschäfte, wo einem das Blaue vom Himmel aber auch versprochen wird. Das andere, was ja offenbar auch gibt, das sind Firmen, die ein Produkt entwickeln und aber schon von Anfang an eigentlich auf Betrug aus sind. Wie funktioniert denn das?
Auch das kennen wir schon seit über 30 Jahren. Der Betrüger, der behauptet nur, er würde ein Produkt entwickeln und versuchen, das auf den Markt zu bringen. Aber von Anfang an will er das gar nicht entwickeln, sondern er will den Leuten nur Aktien verkaufen, billige Aktien, die er selber hat. Er hat die Gesellschaft gegründet, tut versprechen, dass das Produkt schon fast auf dem Markt ist, dass dann einen Haufen Geld verdienen können. Aber was passiert? Er verkauft seine Aktien, wertlosen Aktien, den Investoren. Wenn er das Geld hat, haut das ab.
Und da gibt es ein prominentes Beispiel in der Zentralschweiz.
Ein Beispiel, das man noch kennt aus den Medien, ist die rauchfreie Zigarette. Das war die Firma Nixtick. Die haben an sich auch eine geniale Idee gehabt. Bei dem heutigen Rauchverbot. Man kann eine Zigarette entwickeln, die nicht raucht, die aber gleich Nikotin abgibt. Alle sind begeistert gewesen.
Und die haben eigentlich gar nie das Produkt seriös entwickelt.
Sie haben so Prototypen gezeigt, sie haben auch ein Patent gehabt. Aber effektiv entwickeln haben sie es nicht wollen, das behaupte ich einmal. Für mich war klar, da sind professionelle Anlagebetrüger dahinter gewesen.
Und bei dieser Firma Nixtick hat es auch Hunderte von Geschädigten gehabt, mindestens. Kommen die immer zu spät? Kann man da überhaupt noch etwas machen?
Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Bis einer eingesehen, dass er betrogen worden ist und eine Straffahrzeuge gemacht hat, dann ist meistens das Geld schon verschwunden und Betrüger oftmals auch schon über alle Berge.
Und warum hat man so viele Hemmungen, da skeptisch zu werden als Privatperson, die doch immerhin Geld eingeschossen hat?
Ja, man sieht es lange nicht ein. Und wir haben immer wieder gesehen, wenn wir Leute gewarnt haben, haben gesagt, das kann doch nicht sein, das ist doch seriös. So ein klassischer Fall war die European Kings Club, wo ich schon viele Jahre zurückliegt, mit dieser charismatischen Firmenchefin. Auch dort haben relativ intelligente Leute haben bis am Schluss nicht geglaubt, dass das Geld verloren sind, haben sogar noch Vorwürfe gemacht gegen die Staatsanwaltschaft. Und haben gesagt, die Staatsanwaltschaft sei die Schuld, dass European Kings Club oder andere zahlungsunfähig geworden sind. Sie haben einfach nicht eingesehen, dass das Betrüger sind.
Sagt Peter Gosonde, er ist Dozent an der Hochschule Luzern. Wir kommen zu den Nachrichten und damit zu einem weiteren grossen Prozess in der Zentralschweiz. Vor Zuger Strafgericht ist ein Mann, der beschuldigt wird, 2009 zu Zug zwei Frauen in ihrer Wohnung umgebracht zu haben. Heute ist es darum gegangen, ob das Mord oder Totschlag war. Das Gericht entscheidet, es liege klar ein mehrfacher Mord, Raub und Brandstiftung vor und nicht nur eine vorsätzliche Tötung. Ob der Mann schuldig ist und was für eine Strafe er überkommt, dazu äußert sich das Gericht dann zu einem späteren Zeitpunkt. Morgen läuft die Frist aus, wo die Stadt Luzern einen Besitzer vom Château Gütschau verleiht hat. Bis dahin müsse ein Finanzierungsnachweis für den Neubau der Gütschbahn bei der Stadt eingereicht werden und auch das Baugesuch für die Talstation. Dazu eine schriftliche Absichtserklärung vom Besitzer Alexander Lebedev. Die Stadt will am Montag schauen, ob die Auflagen eingehalten worden sind und dann informieren, was jetzt weitergeht im Château Gütschau. Sechs Jugendliche haben vor 2 Wochen eine Waldhütte zu Wolfenschiessen verwüstet. Das teilt die Nidwaldner Kantonspolizei heute mit. Die Jugendlichen haben die ganze Einrichtung kurz und klein geschlagen. Der Sachschaden sei mehrere 1'000 Franken. Als Grund für die Tat geben die 14- bis 17-Jährigen Spass und Übermut an. Auf der Autobahn A2 bei Stannstad ist heute beim Eingang zum Kielerwaldtunnel eine Frau unbremst in einen Abpralldämpfer hineingefahren. Die Frau ist ins Spital gekommen. Wegen dem Unfall war die Autobahn vorübergehend gesperrt. Es hat einen längeren Stau gegeben. Und auch auf der A4 bei Immensee hat es einen spektakulären Unfall gegeben. Ein Autofahrer hat überholt, ist seitlich in einen Lastwagenanhänger hineingefahren, dann hat es abgerissen und ist aufs Auto gekippt. Der Autofahrer hat sich bei dem Unfall verletzt. Seit heute ist klar, dass das Nidwaldner Stimmvolk wahrscheinlich über 3 mögliche Wahlsysteme abstimmen kann. Es soll also 3 verschiedene Vorschläge geben, wie das in Zukunft der Landrat und die Regierung könnte gewählt werden. Das Verwaltungsgericht hat nämlich entschieden, dass nebst den 2 anderen Vorschlägen auch der von der jungen CVP in Ordnung sei. Julia Stirnimann berichtet.
Angefangen hat alles vor 3 Jahren. Damals hat das Bundesgericht im Kanton Nidwalden befohlen, er müsse ein neues Wahlsystem haben. Bis jetzt haben die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner immer im Proporzsystem gewählt. Das verstoße aber gegen die Verfassung und müsse darum geändert werden. Auf das aber hat der Landrat beschlossen, dass das neue System der doppelte Puckelsheim sei. Das ist eine abgeänderte Form des normalen Proporz. Den Beschluss vom Landrat haben aber nicht alle gut gefunden und darum hat es zu dem doppelten Puckelsheim 2 Gegenvorschläge gegeben. Der eine ist von der SVP. Die schlägt vor, dass man zwar weiterhin im Proporz wählen, aber mit kleineren Wahlkreisen arbeiten. Der 2. Gegenvorschlag ist von der jungen CVP gekommen. Die will vom Proporz ins Majorzsystem wechseln. Und genau um diesen Vorschlag geht es jetzt bei dem heutigen Gerichtsurteil. 2 Landräte haben gegen den Gegenvorschlag von der jungen CVP eine Beschwerde beim Nidwaldner Verfassungsgericht eingereicht. Und die Beschwerde ist jetzt heute abgelehnt worden. Begründet tut der Obergerichtspräsident Albert Müller das Urteil so.
Man kann nicht ganz eng einfach sagen, man hat nur Proporz thematisiert beim Landrat, sondern man hat eben auch verfassungskonforme Wahlen im Gesamten im Auge gehabt. Und da ist eben auch Majorz ein möglicher Lösungsvorschlag.
Mit dem Beschluss sieht es jetzt also so aus, dass die 3 Wahlsysteme wahrscheinlich im September zur Abstimmung kommen. Erstens der doppelte Puckelsheim, den die Regierung vorgeschlagen hat. Zweitens der Proporz mit den Wahlkreisen, den die SVP gerne will. Oder eben drittens der Majorz der jungen CVP. Die freuen sich über den heutigen Gerichtsentscheid.
Also für uns ist es natürlich schön, dass das Gericht zugunsten von uns eigentlich entschieden hat. Es ist natürlich schwierig zu sagen, wie Beurteilungen ausfallen können, weil wir haben ja gesehen, das ist ein System, das wir gefordert haben, ist einmalig in der Schweiz und es gibt es noch nie. Und so ist es natürlich schwierig zu sagen, wie der Entscheid ausfällt, aber wir sind wirklich sehr zufrieden über den Entscheid vom Verfassungsgericht.
Weniger glücklich mit dem Verfassungsgerichtentscheid sind die beiden Landräte, die den Vorschlag der jungen CVP angefochten haben. Einer davon ist der Karl Job.
Da bin ich doch überrascht, dass das Wahlverfahren gerade für Parlamentswahlen jetzt da einfach so natürlich mit einer rechtlichen komplizierten Begründung, aber jetzt soll zulässig sein. Das hat mich doch eher überrascht, ja.
Die beiden Landräte wissen noch nicht, ob sie das Urteil weiterziehen vor Bundesgericht. Falls sie es dann aber machen, ging die ganze Geschichte in eine weitere Runde und hätte dann auch Konsequenzen für die grossen Neuwahlen zu Nidwalden in einem Jahr. Ende März 2014 wird nämlich die Regierung und der Landrat neu gewählt. Aber weil das Bundesgericht wahrscheinlich nicht genug schnell würde entscheiden, dass bis zu diesen Wahlen schon ein neues Wahlsystem auf dem Tisch wäre, braucht es ein Notrecht, wo die Regierung sagt, wie das es läuft. Und die grosse Abstimmung zum Wahlrecht, die werden erst nachher. Ob sie das Urteil weiterziehen oder nicht, das werden die beiden Landräte laut dem Karl Job nächste Woche entscheiden.
Ab heute Abend gibt es Zug viel Jazzmusik zu hören. An einem Festival, das auch gerade so heisst. Viel Jazz. Dieses Jahr findet das Festival das 20. Mal statt. Zu dem Jubiläum gibt es nicht nur Konzerte, sondern auch Filmvorführungen. Auch die haben aber mit Musik zu tun. Michael Zetzi.
Die drei Filme, die am Samstagabend laufen, das sind nämlich alles Stummfilme, alle um die 100 Jahre alt. Vertonen denn die Filme verschiedene Bands und Musiker. Hypocrites zum Beispiel, ein Film von 1915, wo es trotz nackter Tatsachen damals durch Zensur geschafft hat. Der Film vertont der 25-jährige Zürcher Pianist Yves Tyler mit seinem Trio. Oder der ein surrealistisches Werk aus den 1920er Jahren, wo die Zensurbehörde seinerzeit dazu gefunden hat, es entbehre jeglichem Sinn. Und wenn der Film doch einen Sinn habe, dann sei er sicher anstässig. Zu dem Film steuert der US-Musiker und Tänzer Steve Buchanan die Musik dazu bei. Er ist Multi-Instrumentalist und hat eine Stepptanz-Vorrichtung entwickelt, die seine Tanzbewegungen elektronisch aufnimmt und in Geräusch umwandelt. Da darf man sich auf einen wilden Ritt freuen. Der besondere Stummfilmabend darum, weil der Verein Phil Jazz der 30. Geburtstag feiert und gleichzeitig ist auch das Festival zum 20. Mal. Stummfilm gibt es aber nicht erst am Abend, schon am Nachmittag vom Samstag musizieren die Shepherd Kids. Das sind Kinder ab 9, die im Vorfeld vom Festival selber Instrumente entwickelt haben, von Profi gelernt haben, wie man mit denen spielt und wie man sie im richtigen Moment einsetzt, um das Bild optimal zu unterstützen. Auch da darf man gespannt sein, auch die Shepherd Kids untermalen einen Stummfilm. Abgerundet wird das Festival durch drei weitere zeitgenössische Jazzkonzerte. Das erste ist heute Abend am 8.
Das Festival Phil Jazz ist von heute bis am Samstag im Burgbach-Keller zu Zug. Wir schauen noch einmal zurück auf die wichtigsten Meldungen von heute mit Julia Stirnima.
Im grossen Wirtschaftsprozess der Schweiz verlangt der Staatsanwalt für den Hauptanklagten 7 Jahre Gefängnis, für die Mitbeschuldigten je 24 und 18 Monate bedingt. Die drei Finanzbetrüger sollen 125 Millionen Franken mit fingierten Devisengeschäften ergaunert haben. Betroffen sind gegen 1000 Geschädigte. Der 42-jährige Hauptanklagte ist aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht erschienen. Der Prozess läuft noch weiter. Vor Zuger Strafgericht ist heute ein Mann gewesen, der beschuldigt wird, 2009 zu Zug zwei Frauen in ihrer Wohnung umgebracht zu haben. Das Gericht hat entschieden, es liege klar ein mehrfacher Mord, Raub und Brandstiftung vor und nicht nur eine vorsätzliche Tötung. Ob der Mann schuldig ist und was für eine Strafe das er überkommt, das entscheidet das Gericht später. So wie es im Moment aussieht, kann es nicht Waldner Stimmvolk gleich über drei verschiedene Wahlsysteme abstimmen. Das Verfassungsgericht hat heute nämlich entschieden, dass nebst den anderen zwei Vorschlägen auch der von der jungen CVP zulässig sei. Die wollen, dass Nidwalden künftig mit dem Majorz-System wählt. Zwei Landräte haben das aber vor dem Verfassungsgericht angefochten. Die beiden wollen nächste Woche darüber entscheiden, ob sie das Urteil noch vor Bundesgericht weiterziehen wollen.
Die Wetteraussichten für morgen hätten Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Heute Nacht kommt es zum Teil kräftig regnen, morgen Vormittag ist es dann aber schon wieder trocken und zuerst mal zeitenweise auch sonnig. Am Nachmittag kommt es dann etwa mal wieder regnen und wenn es regnet, dann regnet es kurz und kräftig. Es kann sogar mal ein Gewitter dabei sein. Die Temperaturen gehen am Vierwaldstättersee etwa auf 14 Grad, in Einsiedeln gibt es 10 Grad, auch in Andermatt oben gibt es plus 6 Grad. Dazu gab vor allem so im Luzerner Hinterland noch einen zügigen Südwestwind. Der Samstag, der startet dann zum Teil sonnig, dann kommen im Laufe des Nachmittags aber ein paar dickere Wolken daher und es gibt etwa 15 Grad. Es sollte aber trocken bleiben. Am Sonntag, da scheint der ganze Tag die Sonne, es gibt frühlingshafte 18 bis 20 Grad, sogar die 0 Grad Grenze steigt weit auf und an, sie liegt bei 3200 Meter oben.
Das war es vom Regionaljournal Zentralschweiz. Aktuelle Informationen und Beiträge zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite srf.ch. Dort auf News klicken, nachher auf Regional und dort Zentralschweiz anwählen. Für die Sendungen von heute ist Karin Portmann verantwortlich. Mein Name ist Miriam Mattis.
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.